Ich hätte mal ein paar Fragen. Kennt ihr das? Das denkt man wahrscheinlich, wenn jemand Fragen stellen möchte, oh, was hat der denn jetzt wieder, lass mich in Ruhe oder so. Und der andere sagt vielleicht, endlich wird mal gefragt und ich kann eine Antwort geben. Ich stelle mir das so vor, morgen im Unterricht, dass Noemi vor die Klasse geht, wird Ola sagen. Und ich habe doch mal so 10, 11 Fragen und wir haben die letzten 2,5 Jahre miteinander gearbeitet und jetzt wollen wir mal sehen, was da noch von übrig geblieben ist. Das ist dann der Test. Fragen, ja, die können ja manchmal auch herausfordernd sein. Und es gibt Fragen, die sind an Personen und auch an dich, an mich gerichtet. Und die kommen aus der Bibel. Es ist ja grundsätzlich so, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir es aufnehmen, wenn wir darüber nachdenken, ist es immer an einen persönlich gerichtet und es fordert auch immer eine Antwort, weil es ganz persönliche Fragen sind. Diese Fragen, die wir heute angehen, das sind ganz viele. Ich habe gerade gesagt 10, 11 Fragen und deswegen, ich habe keine Präsentation für jede Frage, aber ich sage schon mal, dass wir ein Bild, eine Präsentation haben, die wir über Church Tools einfach auch mit absenden, versenden können, die habt ihr dann. Beziehungsweise nach dem Gottesdienst, dann kann das Bild da an die Wand und ihr könnt das dann nochmal nachlesen, was denn, oder auch selber für euch nochmal verarbeiten. Johannes 20, Vers 15, das ist so der erste Vers, wo es mit anfängt und da spricht Jesus und stellt eine Frage an Maria und sagt, was weinst du, Maria? Wir müssen ja wissen, zur Erklärung dieses Verses, sie schaut ins Grab und das Grab ist leer. Und irgendwie scheinbar versteht sie es auch noch nicht. Sie lebt noch in dem Hier und Jetzt. Hatte sie das nicht verstanden, was Jesus erzählt hatte in den 2,5 Jahren, Noemi, wo du den Schülern da was unterrichtet hattest? Hatte sie das noch nicht verinnerlicht? War es ihr nicht klar, dass das Grab leer sein musste? Wir hatten ja nun eine gemeinsame Zeit gehabt. Und er hat es auch immer wieder mitgeteilt, nicht vielleicht so in den Worten, aber dass er wieder auferstehen würde nach seinem Tod. Sie empfindet das noch als einen ganz großen Verlust. Aber nach einer kurzen Zeit, nachdem sie das verinnerlicht hatte und auch dann mit den Jüngern wieder zusammen war, da hatte sie realisiert, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dann hat sich auch ihre Trauer wieder in Freude verwandelt. Traurig sein gehört dazu, bis heute. Tränen gehören auch dazu, bis heute. Und vor allen Dingen, wenn ich an die Jünger denke, was die in den Tagen, bevor Jesu gelitten hat und gestorben ist, was sie durchgemacht haben, ihren Wechselbad der Gefühle, sagt man, das war schon sehr anstrengend und ging an die Substanz. Das war das, was Maria und die Jünger in dem Moment durchgemacht haben und diese Frage, was weinst du, Maria, wenn ich jetzt Maria weglasse und ich sage Viktor oder ich kann verschiedene Namen einsetzen, was weinst du? Weil wir kennen das auch, dass es heute noch Situationen gibt, wo wir Verluste haben. Wir verlieren etwas, wir sind traurig und es kommen uns die Tränen, das kann so unterschiedlich sein. Manchmal sind es auch scheinbare Verluste, ne, wo wir uns unnötig Sorgen machen und unnötig weinen. Das gibt es auch. Aber es gibt eben auch diese Verletzungen, das, was uns schwer zu schaffen macht und uns weinen lässt und uns dann die Frage gefallen lassen müssen. Ich bleib bei dir. Viktor, was weinst du? Denk doch einfach mal nach. Ne, und diese Fragen so an uns zuzulassen, das hat mich sehr beschäftigt und deshalb auch heute die Predigt darüber. Wenn wir über Verluste und Traumata und so weiter nachdenken. Wir hatten im letzten, wann war es, letzte Woche, Mittwoch oder irgendwann, gab es auf N3 eine Sendung, eine Talkshow im Vorabendprogramm mit Albrecht Weinberg. Also ich rede über Wein, dann passt der Name ja schon fast, aber nur vom Wort her. Dieser Mann war 98, oder ist 98, wird fast 99 werden und er wird im März, Rita war das, ne? Ich glaube wohl, 99 schon werden und er ist einer der wenigen Überlebenden vom Holocaust. Und er wurde interviewt dort. Interessant war für mich, dass die Begleiterin und Lebensgefährtin eine mir sehr bekannte Frau ist und weil sie die Schwester von meinem Schulfreund ist von früher. Und ich wusste gar nicht, dass sie so unterwegs ist und eben mit diesen Menschen unterwegs ist, um sie zu begleiten für Schulen, für diese ganzen Sachen und da Zeitzeuge zu sein über den Holocaust. Und was er dann erzählte, da, deshalb kam ich da drauf, das waren wirklich Berichte zum Weinen. Und das ist halt unsere Vergangenheit, aber mit Jesus können wir sie bewältigen und auch diese schwere Last, das betrifft ja unser ganzes Volk, überwinden. Aber es geht nur über Vergebung und Wiederherstellung durch unseren Herrn. Wenn wir von Weinen reden, dann müssen wir auch wissen, das Beste kommt noch. Und wir kennen Gottes Wort. Ich lese aus Offenbarung 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das, was jetzt ist, es wird vergehen und die Tränen werden abgewischt werden und wir werden da sein, wo uns das nicht mehr betrifft. Psalm 126, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und mit seinen Gaben, das heißt, er hat geerntet. Aber Tränen sind in der Bibel immer wieder dabei. Auch Israel hat diesen Zuspruch bekommen aus Jesaja, dass das angesprochen wird, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfeschreis. So ist das auch, dass wir Jesus anrufen. Bei Israel wissen wir vom Wort Gottes her, dass das noch ein bisschen schwierig ist. Es sind viele da, ja, die sich zu Jesus bekennen, aber als Volk eben noch nicht. Aber es wird kommen. Der Zuspruch ist da. Für dich und für mich darfst du die Auferstehung Jesus immer als Kraft empfangen. Das Grab ist leer. Tränen sind zum Abwischen. Tränen werden auch gesehen. Eine Mutter, manchmal auch ein Opa, sieht Tränen beim Enkelkind, beim Kind und dann nimmt man ein Taschentuch und wischt die Tränen wieder ab. Und die zweite Frage, gleich in diesem Atemzug, ihr kennt die Bibelstelle, heißt es, wen suchst du? Wen suchst du? Muss ich dann fragen. Und Suchende sind immer da. Vielleicht bist du ein Suchender, der Jesus noch nicht gefunden hat. Wir haben das Zeugnis von eurer Großmutter heute gehört. Wie viele Jahre suchen Menschen? Ich bin so froh, dass ich mit 8 Jahren, und bei Rita war es ähnlich, eine Antwort auf die Suche bekam. Und es dauert manchmal länger, ne? Und es ist so gut, dass Menschen doch nicht aufhören zu suchen, dass sie fragen. Wenn du hier bist und hast diese Frage und sagst, ich kenne Jesus eigentlich noch gar nicht, ich finde das cool hier, mag mich mit in diese Musik hineinnehmen, ich höre die Predigten und bin auch gerne mit euch zusammen, aber Jesus hat noch gar nicht so Besitz von mir ergriffen oder ich bin noch gar nicht sicher, ob er in mir wohnt. Also, wenn du suchst, heute gibt es eine Antwort. Jesus kennt dich und will dir begegnen. Vielleicht bist du auch jemand, der sich bekehrt hat vor langer Zeit und immer noch nicht angekommen bist. Das gibt's auch. Dann hast du das alles mitgemacht, Gottesdienste, ja, du hältst es für wahr, ja, aber so dieses Leben fehlt dir noch in Christus, dieses neue Leben, was er schenken will. Also das sind die Sachen, die mit Suchen zusammenhängen und auf die Jesus eine Antwort gibt, zum Beispiel aus Matthäus 7. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Du wirst gehört. Und gesehen auch, ne? Zachäus, Lukas Evangelium, der suchte Jesus zu sehen. Der machte sich auf, der war suchend und dann standen ihm einige Leute in den Weg und er fand dann die Möglichkeit, auf den Baum zu klettern, weil er so klein war. Das ist also unabhängig von deiner Größe, dass Jesus dich sieht. Große, kleine, rote, gelbe und schwarze, das war immer so das Kinderlied, was wir dann früher gesungen haben. Also da gibt es eine göttliche Vielfalt, ne? Wir gehören dann alle zusammen. Keine Trennung mehr, wenn wir Jesus sehen und kennengelernt haben. Kolosser 3 steht noch dazu, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und das ist Fakt, das ist gesetzt. Das dürfen wir verinnerlichen. Und deshalb suchen wir auch nicht mehr das, was in der Welt ist. Meistens jedenfalls. Passend dazu ist die nächste Frage, steht in 2. Könige 4, Vers 2. Da heißt es, die Frage, sag mir, was hast du im Haus? Das ist immer so ein Lieblingsthema, da kann man so richtig drauf ausweiten, die vielen Fragen stellen und so weiter, weil es eben sehr praktisch ist. In diesem Vers geht es darum, dass dort ein Mann, eine geistliche Persönlichkeit, Prophetenschüler, gestorben ist. Und für die Frau, die mit dem Elisa spricht, ist eine große Sorge, eine große Gefahr für ihr Leben da, weil der Mann nicht mehr da ist und ihre Versorgung nicht gesichert ist. Und dann sagt sie, dass es noch viel schlimmer kommt, weil ihre beiden Söhne, die sollen versklavt werden, weil scheinbar sind da noch Abhängigkeiten und es muss noch einiges geklärt werden. Und dann ist es ja einfach, wenn man die Jungs nimmt, die können das ja abarbeiten. Aber für die Mutter ist das eine große Sorge, letztendlich für die ganze Familie. Was sagt Elisa zu ihr? Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagt, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Der war dann doch noch da. Und das ist schön und wichtig. Wenn wir Gott zeigen, dass wir noch da sind oder dass wir noch etwas haben, dann wird er das auffüllen und er macht das auf seine Weise. Wir wissen aus der Geschichte, dass Krüge da sind, die werden dann zusammengeholt, jede Menge, wo man dann schon sagt, ups, ganz schön mutig. Aber wir wissen auch als Ende dieser Geschichte, dass diese Krüge alle gefüllt werden. In ihrem Fall war das natürlich eine große Ermutigung für ihr geistliches Leben, aber auch für ihr natürliches Leben, dass sie Brot backen konnte und dass sie dieses Öl hatte und auch noch davon weitergeben konnte. Das ist auch ganz bezeichnend. So viele Krüge wie nötig, neue Kraft für dich und für mich. Wenn gefragt wird, was hast du im Haus? Es ist noch Öl da. Ist da noch etwas, was sich anfachen lässt bei dir? Ja, gibt es da noch was? Diese Fragen übrigens kann man nicht so spontan beantworten. Ich glaube, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Dann, was hast du im Haus? Womit umgibst du dich? Gibt es etwas in deinem Haus, das dem Herrn nicht gefällt? Es gibt ja mein inneres Haus, da. Und es gibt auch meine Räume, da wo ich wohne. Es gibt natürlich solche Situationen auf unserem Weg, die wir immer mal wieder hinterfragen müssen. Es können Gegenstände sein, das behalte ich. Als ich mich bekehrt habe, meine Plattensammlung, das hat man schon häufiger gehört, hier Andreas kennt das auch, das war so, vielleicht war das damals auch modern, von denen, die um einen herum waren, was hast du für Schallplatten? Nicht? Das, was für Texte haben die und ja, oh, gut, Mucke. Das war alles, aber inhaltlich waren sie nicht mehr mit dem kompatibel, was ich erlebt habe, wo Jesus in mein Leben gekommen ist. Und somit solche Dinge, will ich das behalten? Beeinflussen sie mich? Hast du vielleicht bei manchen Sachen auch ein komisches Gefühl? Wenn du durch dein Haus gehst und guckst über das Regal und denkst, ja, ich behaupte jetzt nicht, dass du einen Buddha zu Hause stehen hast, das unterstelle ich dir nicht, nein. Aber ich will es mal so drastisch sagen, dass das auch Symbolik eine große Rolle spielt und in unserem Leben und dass wir sensibel sein sollen dafür. Deswegen sagte ich, komisches Gefühl, was irgendwie guckst du da mal wieder hin, ach, ist egal, gehst weiter. Und ein paar Tage später, irgendwie ist das nicht in Ordnung. Und dass wir eben auch sensibel sind dafür. Ne? Bilder, Figuren, Musik, all diese ganzen Sachen. Eigentlich passt es nicht zu mir. Genauso ist es, wenn man die Häuser, kennt ihr schöner wohnen, ich mache jetzt Werbung, die haben gute Farben und das sieht auch gut aus, wenn man die benutzt. Und ich denke, manchmal ist es auch sehr wichtig und schön für uns. Wir freuen uns, wenn wir dieses benutzen dürfen und auch das Geld dafür haben und all das. Und es uns gemütlich zu machen, wenn du dann abends die Füße hochlegst auf dem Sofa oder so, dann sagst du, danke Gott, dass ich das hier haben darf. Das ist auch in Ordnung. Wir wollen ja auch, wenn wir Gäste haben, dass sie sich wohlfühlen. Aber es gibt auch die Situation, wir hatten das so im letzten Jahr, dass einiges erneuert werden musste. Fußboden musste erneuert werden, eine Familienfeier gab es noch, lag so einiges an. Und dann darf man auch vor Gott überlegen, ist das jetzt aktuell dran oder hat das noch ein bisschen Zeit? Und wenn dann zwischendurch noch die Frage kommt, was ist mit Gottes Haus, ne? Wenn in Gottes Haus plötzlich etwas fehlt, ob dann der Fußbodenbelag nicht noch ein Jahr warten kann. Ihr versteht meine Gedanken, ne? Wie man mit diesen Ressourcen umgeht. Der Prophet Haggai, da heißt es im ersten Kapitel Vers 4, ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt, Haus Gottes? Das ist so ein Ansatz gewesen, darüber nachzudenken. Und nichts gegen Vertäfelung, obwohl das, ich glaube, ist nicht mehr so ganz in aktuell. Aber ihr wisst, was ich meine, dass wir das auch vor Gott bewegen. Wir können uns vielfältig investieren. Nicht jeder soll alles und kann alles, aber das ist doch Gemeinde als Großes, auch in diese Richtung zu denken. Und offen dafür zu sein, weil Jesus, der hat schließlich alles für uns getan, damit wir eine Wohnung für die Ewigkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob da Holzvertäfelung oder was auch immer ist. Einige behaupten, alles ist aus Gold. Ich habe keine Ahnung, aber es wird schön sein. Das ist ja wichtig dabei. Und diese Wohnung ist bezahlt. Ne? Du brauchst keine großartige Finanzierung mehr irgendwie anticken oder irgendwie in Erwägung ziehen. Jesus hat alles vollbracht. Sag mir, was hast du im Haus? Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Er ist unser Versorger und er ist besorgt um uns, dass er die Frage schon allein stellt. Noemi, was soll ich für dich tun? Ne? So, da kannst du jetzt drüber nachdenken, bevor du ihm dann eine Antwort gibst. Und das ist schon eine tolle Sache, weil er nämlich genau weiß, was ich wirklich brauche. Markus 10 steht, wer auf Irdisches verzichtet, um den Namen Jesu, also um des Evangeliums willen, der wird hundertfach zurückbekommen, jetzt und in den kommenden Zeiten, auch für die Ewigkeit. Das ist doch schon mal eine Aussage. Wenn du auf etwas verzichtest, dann wirst du das wiederbekommen, vielleicht auf eine ganz andere Art, aber es wird zurückkommen. Ob das irgendwelche Güter sind, ob das die Familie betrifft, ob das Ruhm ist, gute Position zu haben, Kürzlich waren Jascha und Stefan hier und sprachen zum Beispiel davon, dass sie verzichteten auf einen Teil ihres Einkommens von ihrer Arbeit. Sie haben Stunden reduziert. Ne? Ja. Ich denke, Gott wird das sehen und er wird das auch wieder hundertfach zurückgeben. Fragen der Bibel, die wollen uns immer liebevoll herausfordern. Fordern aber auch eine persönliche Antwort, wollen uns dahin bringen. Eine nächste Frage ist, hast du mich lieb? Jetzt müsste ich ein Lied singen, ne? Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Ich kann so nicht singen. Ich glaube, das haben wir kürzlich schon mal gemacht und das fand ich ganz cool. Nee, aber das ist schon eine Antwort auf diese Frage, hast du mich lieb? Aber wir wissen bei Petrus, da wurde die Frage dreimal gestellt. Und seine erste Reaktion war auch schon nach der ersten, klar Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Aber diese Frage, hast du mich lieb, birgt ja noch viel mehr, dass man da mal drüber nachdenkt oder das einfach für sich so verinnerlicht. Was steckt da eigentlich hinter? Wie viel mehr ist dahinter? Obwohl, wenn du anfängst mit diesem Lied als erstes, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Ne? Dann ist das schon eine ganz wichtige Aussage. Und in Johannes 21 steht es, wo er gefragt wird, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und ich habe mir dazu geschrieben, wer liebt, folgt gerne nach. Der Gedanke kam mir deswegen oder wurde verstärkt, ich laufe Rita seit über 46 Jahren nach. Das ist doch eine Liebeserklärung. Nick mal. Mir fällt das nicht so oft ein. Aber wer liebt, folgt gerne nach. Jesus antwortete und sprach ihm in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist eine Aussage und eine Zuversicht. Wo ist dein Bruder? Wir wissen aus 1. Mose 4, da heißt es, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, weiß nicht, keine Ahnung. Muss ich das wissen? Bin ich meines Bruders Hüter? Wo ist dein Bruder, Schwester, Gemeinschaft? Ich glaube, dass wir da auch einen Blick für bekommen müssen, wie wir uns da verhalten. Es heißt in 1. Johannesbrief 3, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Also ein eindringlicher Hinweis auf aktive Liebe, die wir untereinander haben sollen, nicht auf Worte, sondern, ich sage jetzt mal was, unter Einsatz unseres Lebens. Sterben, sterben für meinen Bruder. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, weil das so viele Fragen sind, aber wenn ich das mir so vor, was Menschen für den Bruder, die Schwester einsetzen und viele eben auch Verfolgte schon gestorben sind. Was geht es dich an? Wie jetzt? Jetzt kümmern wir uns um andere und dann sagt einer, was geht es dich an? In 1. Petrus 4 steht, wir sollen es nicht in fremde Sachen einmischen. Ne? Hier geht es ja auch um Liebe. Und das soll auch im Vordergrund stehen, aber nicht Missgunst. Und wir sollen uns da nicht einmischen, wo das nicht unsere Sache ist, wo wir nicht ja, Teil dran haben. Wir müssen natürlich unterscheiden. Wenn es mich betrifft, wenn ich damit involviert bin, klar, muss ich dann etwas sagen. Aber wenn ich das einfach cool finde, weil die miteinander reden über denjenigen und was der gemacht hat und Ihr versteht schon, nicht? Dass man sich da an so Dinge beteiligt, die letztendlich nicht gut sind, nicht meckern und beschweren, was mich nichts angeht. Das ist also auch eine Frage, die man sich gefallen lassen muss. Was geht es dich an? Warum seid ihr so furchtsam? Furcht ist weit verbreitet. Ich kenne das auch, dass ich plötzlich Furcht habe, mich fürchte. Und wenn ich mir die Frage zukommen lasse, was fürchtest du dich? Dann denke ich nach, muss ich mich fürchten? Was steht in der Bibel? 365 Mal, fürchte dich nicht, glaub wohl, ne? Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt. Und das ist ja einfach sehr wichtig, das zu wissen. Fürchtet dich nicht. Ob es Sturm ist oder Begegnung mit irgendwelchen Bösartigen oder Bösen oder etwas Schwierigen, fürchte dich nicht. Matthäus 8. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Ups, hat was mit Glauben zu tun. Aha. Und Jesus, dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Also in Markus 4 auch, warum so furchtsam? Keinen Glauben. Und Markus 11, Jesus sagt, hab Glauben an Gott. Steh auf, mach einen Schritt. Wenn es ein Problem ist, wenn es irgendwas Schwierigkeiten gibt, ganz oft hat das, wir hatten das Thema heute Morgen, ganz wichtig ist das einfach, einen Schritt zu tun, den ersten Schritt zu tun und der nächste folgt. Da dürfen wir Erfahrungen mitmachen, diesen Weg zu gehen. 1. Johannes, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Sie schafft Freiheit. Und warum lieben wir? Weil er uns zuerst geliebt hat. Was sagst du, dass ich sei? Fragt Jesus. Matthäus 16. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet ihm, wir kennen das, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und denke das auf diese Frage, wenn sie dir begegnet, sprich es aus. Du bist Jesus, du bist mein Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist der, dem alle Macht und Kraft gegeben ist, im Himmel und auf Erden, Sohn des lebendigen Gottes. Die nächste Frage aus der Bibel, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Weil es mir nicht gefällt, das gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Das ist so in unserer Zeit mit Ellenbogen und so eine Sache, die wir gerne anders handhaben. Ne? Wie du mir, so ich dir. Das ist so. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Im 1. Korintherbrief steht, dass Bruder mit Bruder streiten und das vor den Ungläubigen, das kriegen die auch noch mit. Es wird sogar schon als Fehler hier angemarkert, dass ihr Rechtshändel, dass ihr also Rechtsstreit miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wie sieht das aus? Hast du eine Rechtsschutzversicherung? Also ich mache da jetzt keine Lehre raus. Also für uns war die Frage öfter schon mal da und es gibt halt Versicherungen, die sind nötig, die man im Alltag braucht. Bei Rechtsschutz war das immer so eine Sache und dazu erzähle ich euch eine kleine Geschichte von Mampi. Mampi kennt ihr natürlich nicht. Der kommt aus meiner Zeit aus Leer. Mampi heißt eigentlich Manfred. Es ist ein ganz lieber Kerl gewesen, er lebt nicht mehr. Und er war, wie nennt man das, einfältig, schlicht, ne? So in seiner Art. Und der wurde von vielen, ich kenne ihn schon, bevor ich gläubig geworden war, er wurde von allen Leuten gehänselt, er wurde irgendwie lächerlich gemacht, auf eine ganz miesen Art. Aber er hat Jesus angenommen und kam dann auch in die Gemeinde, wo wir früher waren in der. Und wenn es dann mal irgendwie darum ging, dann sagte Manni, mein Jesus ist mein Rechtsanwalt. Der ist mein Anwalt. Wenn irgendwas nicht stimmt, und er hatte manchmal auch so in seinem Alltag Probleme, Jesus ist mein Anwalt. Und er hat das als Zeugnis gegeben. Und soweit ich mich erinnere, ist es ihm auch immer gut gegangen, auch wenn andere ihm dann geholfen haben. Also Mampi war das. Und der brauchte keine Rechtsschutzversicherung, sondern der hatte Jesus als seinen Anwalt. Das war schon eine interessante Geschichte damals. Jetzt noch ein Blick zu den Seligpreisungen, weil da steht ja nur noch einiges drin, wie wir uns verhalten dürfen. Ne, da geht es um die rechte und die linke Backe. Da gibt es die eine Meile und zwei Meilen, wie wir uns verhalten sollen und Hilfesuchenden nicht abweisen, ohne was zu erwarten. Vielleicht wirst du sogar noch angemeckert. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, ihr seid berufen dazu, Segen zu erben. Wenn du Segen erben willst, musst du auch Segen weitergeben, ein Segen sein. Ihr habt jetzt sicher schon gemerkt, dass für all diese Fragen auch immer eine Antwort gesucht wird und das ist deine persönliche Antwort. Wenn du das dir nochmal angucken möchtest, wir haben das ja gesagt, dass wir das Bild rumschicken, da kannst du als Bibelarbeit einfach nochmal diese Punkte durchgehen. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken. Und zwar war das von Bayliss Conley, der hatte das neulich, der hatte so ein Heft verschickt und ich hatte mir das nochmal durchgelesen und das fand ich für mich sehr bezeichnend, dass Gott, der Herrscher, alle Mächte dieser Welt entwaffnet hat. Er hat sie öffentlich bloßgestellt. Und das geschah, weil Jesus am Kreuz über sie triumphiert hat. Er hat gesiegt. Das bedeutet Autorität für seine Kirche und Vollmacht über Sünde. Und er hat auch alle Intrigen und Versuchungen des Teufels überwunden. Das ist für uns manchmal schwer, das auszuhalten. Aber Jakobus 4, Vers 7 steht, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Das heißt, der Jakobus, der hat hier aufgefordert, dass wir widerstehen sollen. Aha, kein Selbstläufer? Scheinbar nicht. Gott wird uns den Widerstand nicht abnehmen, aber er wird uns die Vollmacht geben, im Namen Jesus dem Teufel das entgegenzuschleudern und zu proklamieren. Und Gott wird uns Macht und Rückendeckung geben dabei. Er ist die Kraft in uns. Und wir müssen das einfach wissen und verinnerlichen. Diese Geschichte, ein paar Gedanken noch für euch. Ein Scout einer amerikanischen Armee, ein indigener Soldat, die Älteren hier, die früher Cowboy und Indianer gespielt haben, die wissen das noch, dass die Indianer ein Gespür hatten für Fährtensuchen und all das, das konnten die sehr gut. Dieser Soldat, der war Kundschafter gewesen, der hatte nach dem Krieg eine Auszeichnung bekommen mit ein paar Dokumenten. Diese Dokumente waren ausgerichtet darauf, dass er langjährig treu gedient hatte und deshalb bekam er volle Rente auf Lebenszeit und hatte ein Recht in den USA, alle Züge kostenlos zu nutzen. Einige Jahre später fand man ihn bettelarm und tot auf. Er hatte seine Rente nie in Anspruch genommen. Und es ist nicht klar, ob er jemals mit der Bahn gefahren war. Aber er hatte einen Lederbeutel mit den Papieren, mit diesen Dokumenten, die er damals bekommen hatte, um den Hals getragen. Damit hätte er pünktlich seine Rente in Empfang nehmen können und all das andere. Aber es waren nur irgendwelche Papiere für ihn. Und wir möchten den mächtigen, unvergleichlichen Namen Jesus in uns. Diese Dokumente, es sind keine Dokumente, aber die Tatsache, das, was er für uns errungen hat, dass wir das wirklich in uns tragen und wissen und auch hingehen und es einsetzen und unserem Herrn damit dienen. Fragen aus der Bibel an euch, an uns, an mich. Die fordern einen heraus, aber ich denke, sie festigen auch unseren Glauben. Amen. Amen.